Es war Jahre her, dass er dieses Projekt Hans-Jörgs Vater vorgeschlagen hatte. Der hatte es in seinem Antwortschreiben nicht einmal erwähnt, sondern ihn gedrängt, sich auf Momo zu konzentrieren. In diesem Fall hatte Richard Weidbrecht recht gehabt, stellte er fest. Die Idee gehörte zu jenen Einfällen, die anfangs faszinierend klangen, bei näherer Betrachtung aber wenig hergaben, keine Tiefe, keine Sphären, die sich auftaten, keine zusätzliche Dimension. Das ist gut. Hans-Jörg fischte den Zettel wieder heraus. Das nehmen wir. Nicht dein Ernst. Michael füllte ihre Gläser nach, stellte fest, dass die Flasche leer war und zog den Korken aus einer neuen. Was soll ich daraus machen? Mehr als ein Geschichtchen von 100 Seiten steckt da nicht drin. Umso besser. Hans-Jörg prostete ihm zu. Bekommen deine Leser eben zur Abwechslung mal keinen dicken Wälzer von dir. Und deine Verleger ein Manuskript, bei dem der Abgabetermin nicht um ein halbes Jahr überzogen wird. Was meinst du? Schaffst du das bis Weihnachten? Dann würde ich einen Erscheinungstermin für Herbst 1978 einplanen. Allmählich glaube ich, du meinst es tatsächlich ernst. Als du es vorgelesen hast, habe ich an die Geschichten von unseren Jugendfreunden gedacht, sagte Hans-Jörg. Daran, dass solche wie wir ja auch immer noch andere Freunde hatten. Tom Sawyer, Lederstrumpf, Emil Tischbein, den Detektiv, all die Helden aus unseren Lieblingsbüchern. Ich habe mich gefragt, was das wohl für ein Junge sein muss, der in einer Buchwelt so tief verschwindet, dass er den Ausgang nicht mehr findet. Und ich habe gedacht, das ist ein Junge, der all seine Freunde in Büchern hat. Es berührte Michael, dass ein einzelner, hingekritzelter Satz von ihm in Hans-Jörg ein solches Feuerwerk von Gedanken auslöste. Mit ihm zu arbeiten, fühlte sich nicht wie Arbeit an. Sie spielten sich ein paar Bälle zu, spannen Fäden, erlaubten ihren Ideen, immer verstiegener zu wuchern. Scheinbar zusammenhanglos begann Michael von Japan zu erzählen, von den Zeremonien, die in dem Land schon Kindern bei jeder Alltagshandlung in Fleisch und Blut übergingen. Im Reden sah er ein solches Kind vor sich, eines wie Antoku, den kindlichen Kaiser, von dem ihm Mariko erzählt hatte, Sohn der Samurai, der im Alter von 2 Jahren seines Namens beraubt einen Thron bestiegen hatte. Mit dem heiligen Staatsschatz in den Armen hatte der Kindkaiser fliehen müssen und war, 7 Jahre alt, im reißenden Meer ertrunken. Mariko, das heimliche Schreinmädchen, hatte ihm den Akama-Schrein gezeigt, wo dem kindlichen Kaiser als Miso no Kami, Gott des Wassers, gehuldigt wurde. Im Innern befand sich eine Halle für Hoiji, den Ohrlosen, einen Geist, der auch durch die Geschichten Lafcadio Hearns gespukt war und Michael damals schon als exotischer Verwandter Lieflams, des Glasohrigen, erschienen war. Er erzählte es Hans-Jörg alles so, wie es ihm einfiel, ohne Bezüge zwischen den Teilen und der Idee von dem Jungen im Buch herzustellen. »Du hast die Geschichte ja schon bevölkert«, sagte Hans-Jörg. »So kommt es mir auch vor«, erwiderte Michael. »Nur habe ich keinen Schimmer, wo diese Gestalten hingehören. In Nepal, in Kathmandu, soll es eine lebende Göttin geben«, sinnierte Hans-Jörg vor sich hin. »Kumari Devi. An die hat mich dein kindlicher Kaiser erinnert. Sie wird unter den zartesten Mädchen des Landes ausgewählt, wenn sie nicht älter als 2 Jahre ist«, wird in einen Palast eingeschlossen, in dem sie stumm ihren Segen austeilt, bis ihr Götterstatus erlischt, wenn sie mit der ersten Blutung zur Frau geworden ist. »Ja, ich denke, ich hätte lieber ein Mädchen«, sagte Michael. »Eine kindliche Kaiserin, die ihren Namen ablegen muss, ehe sie in einen Palast geschlossen wird, in einen Elfenbeinturm.« Das Feuer brannte herunter und wurde neu angefacht, und der Wein schmeckte mit jedem Glas besser. Am nächsten Vormittag erwachten er und Hans-Jörg mit brummenden Schädeln und pelzigen Zungen und witzelten über die auf dem Kaminsims aufgereihten leeren Flaschen. Nach einem schnellen Frühstück setzten sich Hans-Jörg und Sabine ins Auto, um die lange Rückfahrt anzutreten. »Ruf mich jederzeit an, wenn du Schwierigkeiten hast«, sagte Hans-Jörg, als er Michael zum Abschied umarmte. »Ich komme wieder, wenn du mich brauchst.« »Wiederkommen kannst du von mir aus gleich nächste Woche. Aber womit soll ich denn Schwierigkeiten haben?« Mit unserem Freundschaftsbuch, erwiderte Hans-Jörg. Viel Vergnügen beim Schreiben.